Ein Hallo wieder an euch da draußen. Herzlich willkommen beim Stimmkontor-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Auch heute habe ich eine spannende Gästin eingeladen und ich freue mich sehr, dass sie heute da ist, um sich mit mir auszutauschen. Schön, dass du da bist, liebe Jutta Tully.
Vielen Dank, lieber Michael, für die Einladung.
Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Legen wir los. Liebe Jutta, ich kenne dich ja schon eine ganze Weile und ich habe vor unserem Gespräch überlegt, wann wir das erste Mal so richtig in Kontakt getreten sind. Und ich muss sagen, das allererste Mal, das war, glaube ich, noch während meiner Ausbildung vor 10 Jahren. Ist ja schon länger her, vor über 10 Jahren. Und da habe ich einfach mal geschaut, wer ist denn so im Sprechbereich, Coaching-Bereich tätig und habe einfach mal geschaut und fand so eine unheimlich übersichtliche Website vor von Jutta Tully und war total beeindruckt. Und meine damalige Gesangslehrerin, Kerstin Weise, die sagte, oh, die Jutta, das ist total toll, bei ihr Sprechtraining zu nehmen. Das war mein erster Impuls mit dir und dann irgendwann kamen wir in den Austausch. Das hat sich irgendwie schleichend ergeben über KollegInnen. Und heute denke ich an LinkedIn, denke ich an deine Beiträge, die du bringst, denke an die Art, wie du Menschen unterstützt, Unternehmen unterstützt und ziehe da auch sehr viel aus deiner Arbeit raus. Meine Sache ist nur die, ich kenne dich jetzt schon eine ganze Weile. Und für die da draußen, wer ist Jutta Tully eigentlich und was machst du?
Ja, vielen Dank für die lieben Worte. Das weiß ich sehr zu schätzen, deine Wertschätzung und deine Anerkennung. Ja, tatsächlich bin ich eine Kollegin von Kerstin Weise und auch eine direkte Kollegin von dir. Wir teilen quasi die gemeinsame Ausbildung und zwar an der wunderbaren Schule Schlafhorst-Andersen in Bad Nenndorf. Dort habe ich den Beruf der Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin gelernt. Und das ist, glaube ich, so eine Verbindung, die uns auch ein bisschen prägt, die uns vielleicht auch gewisse Gemeinsamkeiten beschenkt, aber vielleicht auch Unterschiede, weil wir uns ja auch unterschiedlich spezialisiert haben. Und bei uns sind das jetzt mittlerweile 20 Jahre seit dem Examen. Wir werden also dieses Jahr irgendwie feiern müssen, haben wir beschlossen, und einmal zusammenkommen. Deshalb. Ja, und ich bin seit damals hier in Hannover geblieben, habe dann, nachdem ich 2 wunderbare Kinder bekommen habe, mich selbstständig gemacht, um eben meinen Beruf ausüben zu können und das auch selber gestalten zu können. Und so bin ich in den Bereich der Sprecherziehung, des Sprechtrainings dann reingegangen, weil mich das von Anfang an sehr interessiert hat und habe dann für mich aber nochmal ein paar Jahre lang mich weiterbilden lassen im systemischen Bereich. Also mich hat die systemische Therapie und Beratung und auch die Supervision sehr interessiert, um da nochmal zu schauen, wie Menschen Beziehungen aufbauen, wie sie die gestalten und eben vielleicht auch an welchen Stellen da Schwierigkeiten entstehen können. Einerseits natürlich auf der Beziehungsebene, vielleicht mit anderen Menschen oder auch mit sich selbst und andererseits natürlich auch in Bezug auf Stimme und Sprechen.
Sehr spannende Themen und ja, eine ganz andere Richtung, als zum Beispiel Kerstin Weise sich entwickelt hat oder ich mich entwickelt habe. Große Frage an dich, als du dich auf diesen Podcast vorbereitet hast. Hast du da so einen inneren Wunsch gehabt, über was du gerne sprechen möchtest? Weil dein Bereich ist ja sehr, sehr groß, sehr divers. Du sprichst über die Arbeit, Podcasts zu machen. Du coacht Menschen in Unternehmen. Was ist so das gewesen, wo du gesagt hast, oh, da habe ich richtig große Lust, mich auszutauschen?
Also wenn ich an dich, lieber Michael, denke, den ich sehr, sehr schätze und dessen Arbeit ich schätze, auch übrigens von deinem gesamten Team, dann würde mich natürlich sehr interessieren, über so ein bestimmtes fachliches Thema zu reden, mit dem du sicherlich auch zu tun hast. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass wir vielleicht zwar auf dasselbe Thema schauen, über denselben Begriff sprechen, aber vielleicht auch mit ganz unterschiedlichen Anliegen zu tun haben. Und das ist das Thema Lampenfieber.
Ganz tolles Thema. Da rennst du bei mir offene Türen ein.
Sicherlich etwas für, ja, Lampenfieber.
Was ist denn das für dich, Jutta, Lampenfieber, ja, wenn du diesen Begriff nimmst?
Für mich ist der sehr vielschichtig tatsächlich. Ich finde es immer sehr spannend, die Klientinnen und Klienten zu fragen, was sie darunter verstehen, genauso wie du mich jetzt gerade fragst. Denn das kann ja sehr, sehr verschieden sein. Die einen stört schon so eine leichte Unruhe, vielleicht eine, wo wir sagen würden, eine gute Bühnenspannung, eine gewisse Vorfreude, Erregung. Die empfinden das schon als störendes Lampenfieber. Und die anderen, die haben vielleicht deutliche Symptome und empfinden das gar nicht so als Problem. Und da würde ich halt immer gerne gucken wollen, was bedeutet das für die Menschen und was wollen sie da eigentlich verändern? Vielleicht sind es ja nur ganz kleine Kleinigkeiten oder es sind ganz große Dinge, wo sie gar überlegen, den Job zu wechseln. Mhm. Ich glaube, dass also es auch nochmal einen Unterschied macht, ob man mit Menschen zu tun hat, die jetzt wirklich auf großen Bühnen, also als Künstler oder Künstlerinnen performen und eine bestimmte Erwartung auch erfüllen müssen, oder ob es um Menschen geht, die im beruflichen Kontext meinetwegen sprechen, wo vielleicht noch gar nicht so eine klare Definition da ist, was eigentlich erwartet wird auf dieser Bühne. Genau, das fände ich auch mal spannend von dir zu hören, wie das bei dir eigentlich ist und deinen Klienten.
Ich sehe hier auf jeden Fall zwei Begrifflichkeiten. Du hattest ja Lampenfieber so schön unterteilt, einmal in diese Situation, dieses Momentes vor einer Auftrittssituation, vor eines Vortrages, einer Präsentation, wo gewisse Symptome auftreten, die Person das aber gar nicht so verkehrt findet. Vielleicht sie sogar noch anspornt oder unterstützt für die Performance. Und dann den zweiten Bereich, wo Lampenfieber einschränkend ist. Und ich würde noch einen dritten Faktor mit einbringen, und zwar die Auftrittsangst, wo wirklich aus Lampenfieber etwas Pathologisches wird, wo ich dann vielleicht sogar Telefonate, Präsentationen oder in meinem Fall häufig die musikalische Performance vermeide, um das dann dazu führt, dass ich vielleicht in meiner beruflichen oder künstlerischen Teilhabe deutlich eingeschränkt bin.
Genau, das finde ich auch eine ganz wichtige Unterscheidung. Man könnte ja beim Sprechen auch über Sprechangst reden. Und wenn man es jetzt wirklich so ins Pathologische richtet, könnte man vielleicht auch nochmal unterscheiden, ab wann vielleicht sogar so eine sehr starke Sprechvermeidung vorliegt, die man dann in bestimmten Fällen auch selektiver Mutismus nennt. Und das ist vielleicht auch so, woher mein Interesse an dem Thema kommt. Ich habe vor ganz, ganz vielen Jahren, ich habe mal nachgedacht, ich glaube fast 18 Jahre her, mit einigen Kolleginnen und Kollegen einen Verein gegründet, der diese ganz extreme Sprechangst, den selektiven Mutismus in den Vordergrund gerückt hat, nämlich den Verein Stillleben. Und wir hatten damals zum Ziel gesetzt, das Störungsbild bekannter zu machen. Und da ich ja nun gar nicht selber als Heilmittelerbringerin mit Kindern und Jugendlichen tätig bin und auch dieses Störungsbild so in meinem Berufsalltag nicht sehe, habe ich festgestellt, was passiert denn damit? Oder mich gefragt, was passiert denn damit? Und gibt es das nicht doch vielleicht auch vereinzelt dann noch bei Erwachsenen, die vielleicht unbehandelt, sage ich jetzt mal, das klingt jetzt so sehr therapeutisch, aber die vielleicht davon einfach noch ein bisschen was in ihr Erwachsenenalter mitgenommen haben. Und das finde ich ein ganz spannendes Thema, da eben Hilfestellung zu leisten oder auch zu erkunden, was ist es eigentlich? Ist es wirklich eine positive Bühnenspannung? Ist es ein vielleicht leicht störendes, aber noch nicht stark störendes Lampenfieber? Ist es Sprechangst? Oder ist es sogar noch mehr, was dahinter steckt?
Wenn ich das so in meinem Berufsalltag sehe, sind am Anfang ganz wenig Menschen darauf aufmerksam geworden, dass wir sie unterstützen können. Und als ich dann auf unserer Website das geschaltet habe, und ich glaube, ich habe da sogar ein paar Ads geschaltet eine Weile, seitdem kommen relativ regelmäßig Menschen zu uns, die wirklich hier Schwierigkeiten haben. Alle Altersbereiche, also genauso wie du gesagt hast, Kinder, einmal dieses selektiv-mutistische, aber auch dann Jugendliche. Ich erinnere mich an einen Jugendlichen, der zu uns gekommen ist mit dem Ziel, sein mündliches Abitur zu schaffen und war von der schulischen Leistung her absolut passabel, also war nichts dran auszusetzen. Es war halt die mündliche Beteiligung, die schwer gefallen ist. Bis hin dann, dass wir jetzt eigentlich in regelmäßigen Abständen MusikerInnen haben, also InstrumentalistInnen und auch SchauspielerInnen, Pastoren unter anderem auch, die zu uns kommen aus dem künstlerischen Aspekt. Sie haben gesungen oder performt und dann ist irgendetwas passiert und jetzt ist es schwer, das wieder abzurufen. Wenn du so auf dein Klientel schaust, was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Aus welchen Bereichen kommen die dann? Ist das jetzt so, wie ich mir das so plakativ vorstelle als Sprechtrainerin, sind das dann Menschen, die Präsentationen halten oder hast du auch ganz anderes Klientel, die da aus diesem Grund zu dir kommen?
Ja, tatsächlich sehr unterschiedlich. Also allermeistens hat das tatsächlich mit der beruflichen Kommunikation zu tun. Und das sind dann Personen, die jetzt wirklich im beruflichen Kontext in exponierten Redesituationen Schwierigkeiten hatten, die von anderen bemerkt wurden und die dann hinterher eine Belastung erleben, die sie dann auch dem Arbeitgeber anzeigen, ja, also ihrer Führungskraft anzeigen, ich habe jetzt Stress vor der nächsten Präsentation, vor dem nächsten Vortrag. Da sind ja dann natürlich Arbeitgeber, Führungskräfte schon gefordert, nachzuschauen, zu prüfen, ob der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin Hilfe braucht. Und die werden dann mitunter zu mir geschickt, in Anführungszeichen, wenn sie das möchten natürlich nur, und bekommen dann ein bestimmtes Stundenkontingent zur Verfügung und haben dann die Möglichkeit bei mir, dieses Thema zu reflektieren und im besten Fall natürlich wieder loszuwerden. Das ist so das eine. Und das andere sind im Seminare in Organisationen, das können Wirtschaftsunternehmen sein, das können aber auch Behörden sein oder Bildungsträger, die halt für ihre Mitarbeitende Seminare anbieten und explizit dieses Thema anbieten. Und das finde ich ganz spannend, wer da eben auch hinkommt, ne, in diese Seminare. Und allermeistens sind das ganz, ganz tolle Runden, sehr, sehr offene Runden, wo auch in meiner Erfahrung nach teilweise ganz andere Themen hochkommen. Ja, also da geht es gar nicht unbedingt immer um diese exponierten Redesituationen, sondern da geht es manchmal auch um Angst vor Konfliktgesprächen, was für mich jetzt als Trainerin gar nicht unbedingt ein Lampenfieberthema ist, was aber dann da auftaucht. Und das finde ich spannend. Und deswegen mag ich diese Überschrift auch so und finde einfach unglaublich interessant, was jeder da so mitbringt und darunter versteht.
Und du bringst natürlich auch noch diesen Aspekt mit, dass du eine therapeutische Grundausbildung mitbringst. Und auch wenn ich jetzt so an diese Vereinsgründung Stillleben e.V. denke, da auch dieses Verständnis für die Situation, dass eben Lampenfieber auch sich zu etwas anderem entwickeln kann, dass wir auch hier die Gefahr haben könnten, dass Teilhabe noch deutlich eingeschränkter sein kann. Und ich denke, das ist sehr hilfreich, hier da verschiedene Aspekte auch immer in Betracht ziehen zu können, weil du, wie du gerade schon gesagt hast, dann geht es plötzlich nicht mehr um Lampenfieber, da geht es um Likeability, da geht es um innere Konflikte, da geht es vielleicht um das innere Team oder um die Außenwirkung, um mein Verständnis zu mir selbst, meine inneren Erwartungen, meine Erwartungen an andere. Und ich denke, da ist es schon sehr, sehr hilfreich, da auch einen therapeutischen Blick mitzubringen.
Das glaube ich auch, ja. Ich glaube, dass man hier auch schnell zu weit gehen kann, könnte, wenn man den nicht hat. Und dass man bei dem Thema auch wirklich vorsichtig vorgehen sollte, achtsam sein muss, um die Menschen nicht noch zusätzlich, ja, in Bedrängnis zu bringen oder das gar noch zu verstärken, ja.
Was ich cool finde, ist, dass du gleich auch zu Anfang Lampenfieber erstmal als was ganz Natürliches dargestellt hast und finde ich auch echt wichtig. Also das ist, glaube ich, auch das Erste, was ich zum Beispiel meinen KundInnen oder PatientInnen mitgebe, gleich als erstes Impuls, dass es sich erst einmal um einen ganz natürlichen Prozess handelt und dass das, was der Körper erstmal tut, gar nicht so absonderlich ist und schon seit vielen, vielen Hunderten von Jahren Menschen beschäftigt. Birte Heckmann hat in einem Vortrag in der Schule Schlafhorst Andersen vor einigen Jahren mal so schön gesagt, es ist damals der Säbelzahntiger, vor dem ich Angst hatte und mich entscheiden musste, wegzulaufen oder mich totzustellen oder anzugreifen. Ich hole immer gerne so einen Begriff, den hat Bernhard Richter auch geprägt und seine Gattin zum Thema Auftrittsangst, das Kanonenfieber. was sich im 30-jährigen Krieg dieser Begriff etabliert hat, dass die Menschen Furcht hatten, in der ersten Reihe zu stehen, weil die Kanonen aufgefahren wurden. Und ich finde, da, das macht so ein bisschen auch so diesen Aspekt deutlich. Es ist erst einmal etwas sehr Natürliches, dieses Empfinden zu haben. Wie siehst du das?
Ich sehe das genauso. Ich finde, Lampenfieber ist wirklich ein Geschenk. Lampenfieber könnte der Hinweis sein, dass die Situation mir wichtig ist. Ja, dass ich das besonders gut machen will. Könnte also so ein kleiner Indikator sein, dass irgendwas Wichtiges, was auf mich zukommt, was ich vielleicht auch besonders gut vorbereiten will oder wo ich mir Zeit nehme oder mich gut einstimme. Insofern ja, etwas sehr Natürliches. Und ich glaube aber zusätzlich auch, oder zumindest den Aspekt finde ich als Hypothese ganz spannend, zusätzlich zu deinen Bildern Säbelzahn, Tiger und Kanonenfeuer, dass die Idee dieser evolutionären Perspektive einbezogen werden kann. Und zwar die Idee, wenn wir uns separiert fühlen, so als Säugetiere separiert fühlen von unserer Herde, dass wir dann auch eine Form von Stress erleben. Und das finde ich immer so spannend. Das kann man ja selber gut erleben in zum Beispiel Vorstellungsrunden. Das kennst du, wenn so ein Stuhlkreis ist und dann wird so reihum, muss man sich vorstellen, man weiß, wann man drankommt. Und man ist dann in dem Moment so auf dem Präsentierteller. Und scheinbar ist das auch etwas, was uns Menschen ja so ein bisschen stresst, was ein Auslöser sein kann dafür. Und das finde ich spannend. Und das macht ja auch das macht es ja auch so schwer, diese Situationen zu proben, ja? Weil ich ja erst in dem Moment der exponierten Redesituation dann tatsächlich dieses Erlebnis habe, diese Separation, dieses Präsentierteller. Das habe ich eben nicht, wenn ich probe.
Und es wird alles verstärkt, wie ein großes Brennglas. Alles, was ich tue, wird gesehen. Und ich weiß manchmal gar nicht, was von der Erfahrung her heftiger ist. Diese Vorstellung, dass alles, was ich tue, verstärkt wahrgenommen wird, vor allem die Fehler, die ich vielleicht sage, die ich vielleicht mache, oder das Erleben der ZuschauerInnen auf meine Performance. Aber ich sehe immer dieses, es wird einfach alles verstärkt.
Ja. Ist ja auch so, man hat auch so ein komisches Zeitempfinden, ne? Berichten auch viele, die so in diesen Situationen in Lampenfieber empfinden, dass sie zum Beispiel Pausen als unglaublich lang empfinden, ne? Wenn sie selber Sprechpausen einlegen. Und ja, das ist wirklich hochinteressant, wie sich da unsere Wahrnehmung verändert.
Und da sind wir bei einem guten Wort, verändert. Siehst du das auch so, dass Lampenfieber ein anderes Thema geworden ist seit einigen Jahren im Verhältnis zu früher? Denn wenn wir uns mal so überlegen, Lampenfieber, das ist ein Begriff, den wir vor allem aus Theater kennen, aus der Musikperformance. Natürlich war es auch immer ein Thema in der Schule, wenn ich ein Referat zu halten habe. Aber hat sich das verändert? Ist es in den letzten Jahren anders geworden, wie wir mit Exponiertheit umgehen?
Ich finde es eine spannende Frage, ob sich Lampenfieber verändert hat oder der Blick darauf in den letzten Jahren. Ich kann es für mich nicht so bestätigen, muss ich sagen. Also ich glaube, dass ja so in meiner Beobachtung tatsächlich nicht. Also ich habe schon immer mit diesen Phänomenen zu tun gehabt in meiner beruflichen Praxis mit Klientinnen und Klienten, die daraufhin anfragen. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen größeres Bewusstsein dafür gibt, dass das im beruflichen Kontext ein Problem sein kann. Und ich denke mal, das hat damit zu tun, oder ich hoffe, dass tatsächlich, dass es damit zu tun hat, dass der Fachkräftemangel und der ja, Arbeitskräftemangel auch dazu führt, dass Unternehmen stärker ein Interesse daran haben, auch die Menschen zu fördern und zu aktivieren, die vielleicht sich selber als stiller, als introvertierter, als nicht so redefreudig bezeichnen würden. Und das ist so ein Punkt, das kann ich schon unterstreichen. Ja, das ist, glaube ich, besser geworden, anders geworden. Das finde ich aber ehrlich gesagt ganz positiv, weil ich durchaus auch so eine Verfechterin bin, derjenigen oder denjenigen eine Stimme zu geben, die eben nicht so laut sind.
Ha, das hast du sehr schön ausgedrückt und das spielt auch genau in meine Richtung. Ich glaube auch, dass wir einfach viel mehr Diagnosen bekommen, dass es viel mehr darüber geredet wird und dass wir auch ein besseres Verständnis dafür bekommen. Und ich denke, die Faktoren, die du da angesprochen hast, werden da eine große Rolle spielen. Ich komme mit meiner Ebene aus dem Musikbereich rein. Ich erlebe es auch viel häufiger, dass SängerInnen, immer noch zu weniger, als ich es hoffe, auch wirklich daran arbeiten und dass sie eben dann nicht vermeiden und irgendwie versuchen durchzukommen, sondern dass sie wirklich da sich auch Unterstützung holen. Und es freut mich dann auch, dass gewisse Fachinstitute dann verstärkt darauf eingehen und dass es keine Schande ist, da was zu tun. Es ist immer noch ein Problem, denke ich, da, wenn das jemand rausbekommt, gerade im künstlerischen Bereich, dass da ein Thema ist. Aber ich erlebe viel mehr Unterstützung aus dem System an sich. Wenn du jetzt solche Personen bei dir im Coaching hast, sei es im Seminar oder in der Einzelsituation, hast du da eine feste Strategie, wie du an das Lampenfieber herangehst? Oder ist das eher ein individuelles Entscheiden, was für Dinge du dann mit der Person durchführst?
Auf jeden Fall individuell. Also ich arbeite nicht aus der Schublade, das kann ich gar nicht. Und natürlich bin ich vom Herzen her Coach und Therapeutin und mir ist immer wichtig, zuallererst mal zu erkunden, was die Person schon gemacht hat. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. In der Regel sind ja die Menschen, die mit dem Thema zu mir kommen, Leute, die schon ganz viel ausprobiert haben. Ne? Von Tee trinken, von Kügelchen nehmen oder ich weiß nicht was. Oder wirklich auch schon Therapieversuche gemacht haben. So, ich weiß nicht, also wirklich Dingen teilweise. Oder auch wirklich Verzweiflung, das jahrelang vor sich hergeschoben haben. Und das sind für mich ganz wichtige Fragen, die ich erstmal versuche zu klären und rauszufinden, wo steht der Mensch? Wie hoch ist der Leidensdruck? Und an welcher Stelle, das haben wir ja am Eingang schon besprochen, was möchte die Person überhaupt verändern? Und da komme ich jetzt sehr stark aus dem Systemischen, aus der lösungsorientierten Arbeit, dass der Patient, also Patienten sind es bei mir nicht, ne? Ich arbeite ja nicht als Heilmittelerbringerin, sondern die Klienten, die entscheiden, was sie zum Thema machen wollen. Und da bin ich diejenige, die von außen sagt, was wäre noch ganz nett, wenn du vielleicht noch an deiner Gestik oder so arbeiten würdest, sondern die entscheiden das. Und wenn die damit zufrieden sind, dass sie vielleicht ein bisschen ruhiger auftreten, dass sie ein bisschen ruhiger atmen können, dann reicht mir das auch. Dann bin ich damit zufrieden. Und danach gehe ich dann natürlich vor. Also mit den Klienten gemeinsam das Ziel zu erarbeiten oder zu erkunden, auch da nochmal zu schauen, ist das Ziel wirklich günstig für sie? Denn das hat ja häufig so den Hintergrund, dass wir kontrollieren müssen im Coaching, ob die Klienten sich damit vielleicht weitere Hürden aufbauen oder sich selber schädigen wollen, oder nicht wollen, sondern schädigen könnten mit dem Ziel, also im Sinne von, ich muss da härter werden, ich muss da halt durch und so weiter. Und da würde man natürlich nochmal das Ziel gut reflektieren und vielleicht ein wenig umformulieren. Und da verstehe ich schon meine Rolle als Coach, gerade zu Beginn sehr gut darauf zu gucken und langsam vorzugehen. Genau, und wenn wir das dann haben, wenn wir da eine Zielrichtung gesetzt haben, gefunden haben, wo beide gut Ja zu sagen können, dann arbeite ich auch da sehr zielorientiert, sehr lösungsorientiert, direkt an den Themen der Klienten. Also da gibt es dann keine langen Sessions, wo wir nur atmen oder nur irgendwelche Körperübungen machen, sondern allermeistens gehen wir sehr schnell in den Kontext rein, den die Klienten mitbringen.
Ein ganz wichtiges Thema. Ich finde überhaupt, sparsam zu sein mit gewissen Themen. Du hast gerade Atemübungen angesprochen. Ich finde, gerade in diesem Bereich kann es sinnvoll sein, eine vegetative Lösung zu finden. Also eine Atemübung, eine Stimmübung, die mir vielleicht hilft, mit der überwältigenden Situation zurechtzukommen, wo vielleicht Sätze, Affirmationen nicht sofort greifen. Ich finde aber hier Sparsamkeit, wie du schon gesagt hast, sehr wichtig und dass das Ziel immer vor Augen ist. Meine Auffassung ist auch immer wieder, dass weniger mehr ist. Und erfreulicherweise, oder ich wollte fast erschreckenderweise sagen, erlebe ich es immer wieder, dass manchmal es reicht, Gedankenprozesse nur anzustoßen.
Ja.
Und dann ist schon vieles geklärt. Ich habe eine Situation, die ist noch gar nicht so alt, liegt einige Monate zurück. Da hat eine Person aus dem gesangspädagogischen Bereich mit Auftrittsängsten zu tun gehabt und ich habe einfach nur die Ziele gespiegelt und Fragen gestellt nach der Sinnhaftigkeit dessen. Und dann bekam ich einen Telefonanruf, dass sich das Thema geklärt hätte, weil die Antworten gefunden worden sind. Und das zeigt nochmal, wie wichtig wirklich der Kontext ist, von dem du gerade gesprochen hast.
Und das ist übrigens noch so ein Punkt, den ich wichtig finde, den ich immer überprüfe mit den Klientinnen und Klienten, wie sie bewerten, wie sie das Problem erklären. Und da erlebe ich häufig bei Menschen, die mit starkem Lampenfieber zu tun haben, dass sie das internal begründen. Ich bin nicht gut genug. Ich kann es noch nicht. Ich bin da so nervös. Und dass denen ganz oft die externe Perspektive fehlt. Und da finde ich sehr hilfreich, den systemischen Blick, um mal zu schauen, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Wie ist denn das Drumherum? Wie ist denn deine Vorbereitung? Wie viele Aufgaben hast du denn noch zusätzlich? Und kann man daran möglicherweise auch etwas ändern? Also wenn man Lampenfieber auch als systemisches Problem versteht, was ja nur in bestimmten Kontexten, in bestimmten Situationen auftritt, dann kann man, macht das natürlich Sinn, auch darauf mal zu schauen. Und manchmal gibt es ja da Lösungen, auf die man gar nicht kommt, die so leicht sind, die vielleicht ein bisschen Arbeit machen, weil man da mit Leuten reden muss oder weil man vielleicht auch mal ein bisschen unbequem werden muss, die aber dann erstaunlich viel bewirken.
Auf jeden Fall.
Du nickst, genau.
Absolut, ich nicke hier, weil ich auch hier, ich kann das sofort übertragen auf Tanzkombinationen. Wenn dann jemand immer vorbereitet ist. Also ich erlebe es immer, dass die Menschen, die sehr vorbereitet sind, mit Lampenfieber konfrontiert sind, dass wenn wir dann darauf schauen, was sie alles für diesen Auftritt tun, dass da sehr viel Vorbereitung drin ist, dass es gar nicht an der Performance liegt und dass ganz andere Faktoren da drin stehen. Beispielsweise jemand aus der Tanzkombination, der eben nicht so vorbereitet ist. Oder eine Person, die schlechte Stimmung hinter der Bühne im Chorgeschehen macht. Oder vielleicht eine Arbeitsbedingung, eine Erkrankung oder ein inneres Thema, was vielleicht gerade sowieso im Hintergrund befindlich ist. Ich erinnere mich an eine Schauspielstudierende, die Schwierigkeiten hatte, weil sie nebenbei noch 3 Nebenjobs machen musste und unter immensem Zeitdruck stand und wo die Lösung einfach war, dass die Work-Life-Balance einfach auszutarieren, zu schauen, wie kann ich für mich sorgen und auch Energieressourcen schaffen. Ich finde gerade, was du sehr schön auffächerst, systemisch zu schauen, hier einfach unheimlich wichtig. Und du hast sowas Tolles gesagt. Lampenfieber ist ja eigentlich auch ein systemisches Problem.
Ja, systemisches Problem, weil es ja wirklich verstärkt werden kann durch Rahmenbedingungen oder durch Reaktionen oder auch positiv abgeschwächt werden kann. Und da spielt für mich im Coaching halt immer wieder natürlich auch die Beziehung zum Team, zu den Vorgesetzten eine Rolle, die ja natürlich auch die Situation mitgestalten können und auch eine Person, die meinetwegen stärker angespannt ist, unterstützen können, indem sie die Rahmenbedingungen für sie anders gestalten als für eine sehr extrovertierte Person, die möglicherweise die Bühne liebt und sich darum wirklich da keine Probleme hat und sich freut auf die Situationen, ja. Und da eben auch Unterscheidungen zu treffen, das kann wiederum für Führungskräfte total spannend sein. Und dann muss man sich eben auch nicht mehr wundern, warum nur bestimmte Leute im Team sich um die Vorträge reißen oder die Präsentation, sondern kann eben ein bisschen genauer schauen, wie bauen wir das Ganze auf. Und das eben auch immer wieder zu überprüfen, ist es schon gut oder müssen wir noch was anpassen? Und es geht ja auch nicht darum, die Leute in Watte zu packen, denn Bühnenauftritte, da sage ich dir nichts Neues, eine Bühnenauftritte sind aufwendig, die sind auch anstrengend, die dürfen auch anstrengend sein, aber sie sollen schaffbar sein. Mhm. Und da helfen halt manchmal so kleine Stellschrauben.
Und es ist ja schon was sehr Egozentrisches, dass eine Person sich das Recht rausnimmt, gehört zu werden. Dass sie im Mittelpunkt steht. Und das muss man auch dann respektieren. Deswegen muss ich vorbereitet sein. Deswegen darf es auch Ressourcen kosten, dort vorne zu stehen, weil eben aller Ohren, Augen auf diese Person gerichtet sind. Und dann darf bitteschön auch Vorbereitung dahinter stehen. Und ich finde, das hat gar nichts mit Watte zu tun. Es geht zwar um Verständnis, es geht um kontextbezogenes Arbeiten, aber nicht darum, dass plötzlich es leicht wird. Ich denke, Auftritt ist grundsätzlich nicht leicht. Jegliche Form von Auftritt. Es bedarf immer eines Aufwandes.
Richtig, genauso. Ja. Also die Rolle der Person, die in exponierten Redesituationen spricht, die fordert einem etwas ab. Sie verlangt einem etwas ab. Und da ist es auch erlaubt, hinterher zu spüren, dass man was getan hat. Und umso mehr ist es vielleicht auch wichtig, sich dann Regenerationszeiten zu gönnen und die auch einzuplanen und nicht gleich zum nächsten Termin zu huschen und sich vielleicht zu wundern, warum man dann hinterher ganz erschöpft ist.
Und es auch zu wertschätzen, was für eine Ressource man da aufgetan hat. Ich denke, diese Selbstwirksamkeit, das ist nicht nur einfach für mich so eine Worthülse, die man dann sagt, damit man die Work-Life-Balance unterfüttert, sondern eher auch wirklich dieses, ich nehme Rücksicht auf mich. Ja, ich schaue nach mir.
Das ist eine Form von Selbstmitgefühl vielleicht, ja, anzuerkennen, dass man da was geleistet hat und dass das eben auch Erholungszeit haben darf, bekommen darf. Ja, sehe ich genauso.
Ich erlebe immer wieder, dass gerade bei SängerInnen und auch viel bei SchauspielerInnen, wenn wir dann über die Situation sprechen, dass sie gar nicht beim Thema sind. Erlebst du das auch, dass das Thema, weswegen sie eigentlich den Auftritt haben, sehr im Hintergrund steht und ihre Person sehr im Vordergrund? Und im Künstlerischen ist es ja so, dass für die KollegInnen da draußen, die vielleicht nicht so im künstlerischen Bereich tätig sind, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir auf der Bühne stehen, geht es eigentlich ja um die Aussage, das Lied, den Kontext und nicht so sehr, wie man aussieht und was man da so tut. Und das ist immer für viele Außenstehende schwer nachvollziehbar, aber künstlerisch bedeutet ja ganz oft Ausdruck, Leute erreichen, eine Botschaft vermitteln. Birte Heckmann sagte ganz am Anfang unserer Podcasts mal so schön, es geht nicht um Likeability.
Ja, ich finde das eine spannende Frage oder spannende Beobachtung, dass man natürlich, wenn man mit diesem Thema Lampenfieber kommt ins Coaching oder in die Therapie, glaube ich, ist es ja natürlich, dass man sich darauf fokussiert, ne? Und vielleicht ist es auch eine starke Fixierung auf die eigenen Befindlichkeiten, die ich ehrlicherweise aber auch nachvollziehen kann. Ich finde es schon verständlich, dass man auch vielleicht Fragen hat dazu. Auch nicht ganz sicher ist, ob das normal ist, ne? Du hast es gerade so schön beschrieben vorhin, dass das normale Reaktionen sind. Ich glaube, dass das Menschen aber nicht zwingend wissen. Mhm. Und dass wir da auch Übersetzungsarbeit leisten können und auch Ängste nehmen können. Und ja, vielleicht, also immer wieder hilft es natürlich, sich an die Kernbotschaft zu erinnern, auch daran zu erinnern, was ich da eigentlich für einen Auftrag habe. Und häufig ist das ein Schlüssel, aber vielleicht nicht immer.
Ich finde halt, dass wenn wir zum Beispiel eine Präsentation haben, wo es darum geht, darzulegen, dass das Qualitätsmanagement des Unternehmens Fortschritte erzielt hat, dass ja eigentlich die Kernaussage ist, dass das Qualitätsmanagement des Unternehmens Fortschritte erzielt hat. Aber nicht, dass man mich hinterher mehr mag. Und ich erlebe es immer wieder, dass manche das aber so für sich wünschen und das so dem im Wege steht. Wie werde ich wahrgenommen? Und da so diese diese Umkehr mal zu machen, sich gar nicht so sehr auf das Ich zu fokussieren, sondern auf das Qualitätsmanagement beispielsweise oder auf den Song.
Das kann natürlich ein guter Weg sein. Und andersherum glaube ich, dass gerade wenn wir über Unternehmen sprechen, da natürlich immer sehr, sehr viel wirkt. Und zwar auch sehr, sehr viel, was wir nicht wissen. Also als Coaches sowieso gar nicht wissen können. Und die Klienten beschreiben können, wenn man gut nachfragt, aber wir sicherlich uns schwerlich so ein Gesamtbild machen können. Und wenn man sich überlegt, wie viele Beziehungen vorhanden sind in einem kleinen Team schon, ja, und wie viele private Kontakte es dann vielleicht noch gibt und Überschneidungen und wie das dann aussieht in einer großen Organisation und darüber hinaus ja vielleicht in einer Branche, wo man sich kennt, dann wird, glaube ich, schnell klar, es geht allermeistens nicht nur ums Thema, sondern um sehr, sehr viel mehr. Mhm. Und da lohnt es sich aus meiner Sicht, zumindest in meiner Arbeit, ist das immer wieder auch ein Thema, da mal hinzuschauen, wenn es denn passend ist. Ne? Mhm. Genau.
Zwischenmenschliche Beziehungen, unheimlich spannend.
Ja.
Unheimlich spannend und sie kommen immer mit. Sie kommen immer mit in jedem System, in dem man sich bewegt. Und fordern manchmal das so heraus. Und das finde ich so schön an dieser Arbeit, dass die Menschen plötzlich etwas bemerken, dass sie vielleicht bemerken, in dem Bereich, in dem ich mich bewege, passiert es einfach. Also ganz oft, ach, es passiert einfach, aber nur dort. Ich habe nur da Schwierigkeiten. Warum habe ich das nicht auch, wenn ich vor meiner Familie singe? Oder manche Leute sagen mir, vor meiner Familie klappt es gar nicht. Wenn ich nur meinen Onkel dahin in der dritten Reihe sehe, dann klappt es nicht so, wie wenn niemand da ist. Und was so ein System für eine Macht haben kann und wie man dann da rauskommt, dass man sagt, okay, ich komme aus der Ohnmacht raus, alleine schon, dass ich erstmal davon weiß, finde ich immer sehr bereichernd.
Ja, und sich da auch klar zu machen, das passiert ja häufig schon, wenn ich nur daran denke. Mhm. Mhm. Ich stelle mir die Situation vor, ich stelle mir den Onkel vor, wie der zuhört und schon geht's los, da pumpt das Herz. Und das finde ich so interessant, da auch immer wieder zu gucken, was davon ist mein Erleben, ja, was ich vielleicht auch anders deuten kann oder für mich innerlich verändern kann und was ist tatsächlich im Außen als Rahmenbedingung so störend, dass es eigentlich mir meinen Auftritt verschlechtert oder unmöglich macht. Ich rede jetzt mal so über sowas wie technische Probleme oder so, man hat, keine Ahnung, so eine fiese, so einen fiesen Träger vom Gesicht, während man spricht. Oder irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie technische Probleme oder Störungen. Das kann wirklich so stark sein, dass man da eigentlich eine Unterbrechung einfordern müsste und die Störung ernst nehmen müsste und hier an der Stelle nicht versucht, das innerlich auszugleichen. Und ich glaube, diese Unterscheidung, die ist ja gar nicht so leicht. Und dabei können wir dann helfen, ne, zu gucken, ist es meine Wahrnehmung, sind es meine Glaubenssätze, die mir vielleicht im Wege stehen oder die ich vielleicht verändern kann? Oder sind es wirklich harte Rahmenbedingungen, harte Fakten, die mir das Leben schwer machen, die man vielleicht ändern müsste?
Ein so wichtiger Punkt, den du da ansprichst, die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen und auch diese Selbsthilfe wieder zu aktivieren, zu sagen, hey, ich muss jetzt nicht hier performen, wenn so vieles nicht funktioniert.
Genau.
Und ich bin nicht gezwungen. Und denn es ist ja auch eine Kunst, da mit Humor noch drumherum zu kommen. Ich denke so an eine Schauspielkollegin, die in einer Szene ein Bett auf der Bühne erwartet hat. Und das Bett kam einfach nicht. Es war einfach nicht vorhanden. Und sie hat da so hervorragend, es war eine Musical-Darstellerin, hervorragend gesungen, Where's my bed? Where's my bed? Und hat darauf gewartet, dass es reingefahren wurde. Es kam leider nie. Und sie hat dann einfach weiter im Kontext gearbeitet. Selbige Schauspielkollegin, in einer anderen Situation ist einfach das Kleid nicht zugegangen und sie ist einfach von der Bühne gegangen. Sie sagte, sie kann jetzt nicht tanzen, wenn das Kleid nicht sitzt.
Stimmt.
Und das ist auch in Ordnung, weil im Worst Case stürzt sie, bricht sich was. Man muss ja auch auf sich achten. Und ich denke, das ist auch legitim, wenn ich jetzt in einem anderen Kontext bin. Ob ich jetzt nun in einem Zoom-Meeting bin, wo plötzlich alles nicht funktioniert, oder ich befinde mich auf einer Pressekonferenz. Da muss man natürlich auch dafür sorgen, dass alle Rahmenbedingungen passen.
Ganz genau, ja.
Ach, erlebst du das oft, dass Menschen sich dann in so einem Aha-Moment erleben? So, wenn du diese Fragen ja gezielt stellst, dann gibt es ja gewisse Reaktionen. Erlebst du es dann oft, dass die Menschen dann so bemerken, sich ertappt fühlen oder die Situation plötzlich so ganz anders wahrnehmen?
Im Idealfall ja. Und das ist ja dann sehr unterschiedlich. Manchmal ist es Erleichterung, manchmal tut sich da mehr Arbeit auf. Das ist natürlich dann die Frage, wie die Menschen damit umgehen, ob sie sagen, sie nehmen das an. Das ist ja so ein bisschen, wie gesagt, gibt ja diesen Spruch, wenn das die Lösung ist, gib mir mein Problem zurück. Und das trifft da manchmal zu. Oder wenn mir dann klar wird, ich muss noch besser auf das Setup, auf die Rahmenbedingungen achten. Oder ich muss da vielleicht sogar, oder sollte, in den Konflikt gehen mit meiner Teamleitung, um für bessere Rahmenbedingungen zu kämpfen. Dann kann das natürlich auch was sein, was Klienten erstmal ablehnen und wo man vielleicht nochmal so eine kleine Schleife dreht oder sie es vielleicht auch wirklich für sich verneinen und nicht machen wollen. Und das, glaube ich, das muss man halt als Coach, als Therapeutin, als Therapeut akzeptieren und dann eben gucken, was macht man dann? Wie geht man damit um? Aber ja, manchmal gibt es auch diese wunderbaren Aha-Momente, die kennst du auch, ne? Und das ist natürlich schön.
Ich finde hier auch wieder die klare, realistische Haltung von dir, dass eben auch das Ziel oder dass die Lösung nicht unbedingt das Gefallen des Menschen treffen muss. Und wo wir auch diese Demut haben müssen, das dann so stehen lassen zu können.
Richtig. Ja,
wie du schon so schön gesagt hast, manchmal ist die Lösung sehr, sehr unbequem.
Ganz genau.
Du hast
und auch traurig. Ne? Manchmal ist die Lösung auch traurig. Man wünscht sich im Grunde ja so eine Wunderpille, ja, so ein schnelles Heilmittel. Und das gibt es in den meisten Fällen nicht. Ich halte das auch für schwierig, wenn Leute sowas versprechen. Bin ich immer sehr vorsichtig mit. Und das ist natürlich auch eine Enttäuschung. Und die, ja, weißt du, natürlich, oder wir als Therapeutinnen und Therapeuten kennen das Phänomen, dass Menschen sehr unterschiedlich auf persönliche Enttäuschung reagieren. Manche nehmen es an, sind da sehr tapfer, andere wehren es ab. Manche werden vielleicht auch wütend, ne, und sind dann unzufrieden.
Auf jeden Fall. Es ist auch gar nicht so leicht, da die Demut zu behalten.
Nein.
Und Begleitung zu sein. Also ich gebe immer den Impuls mit, ich bin ein Begleiter jetzt auf ihrem Weg. Und prognostisch sage ich, dass wir eine Entwicklung erleben werden. In welche Richtung, weiß ich nicht. Ich habe leider keine Zauberkugel, die ich aus dem Schrank holen kann. Nun ist ja Unterstützung sehr vielschichtig, liebe Jutta. Und was du ja machst im Einzel- und im Gruppencoaching, im Online-Coaching, soweit ich weiß, ist ja sehr etwas, was man dann bei dir auch bekommen kann. Ich weiß aber aus guter Quelle, dass man Jutta Tully jetzt nicht nur hören, nicht nur sehen, sondern auch noch lesen kann und du da auch Menschen unterstützt. Und zwar Menschen, so wie ich, die sich entschieden haben, Wissen und Gespräch für andere zur Verfügung zu stellen. Da unser Podcast sich so langsam dem Ende nähert, würde ich unheimlich gerne noch kurz darüber sprechen wollen.
Sehr gerne, ja. Ja, ich habe viel mit Menschen zu tun, schon immer, die am Mikrofon sprechen. Ich habe ja selber auch so einen Lehrauftrag in der Hochschule Hannover, wo ich angehenden Journalistinnen und Journalisten das Sprechen am Mikrofon näher bringe. und natürlich mit vielen Podcastern und Podcasterinnen immer zu tun gehabt in den letzten Jahren. Und der Wunsch, ein Buch zu schreiben, der hat sich so entwickelt, wie so der Wunsch nach so einem kleinen zusätzlichen Kind vielleicht. Also es ist schon ziemlich viel Arbeit, die da drin steckt, so ein Buch zu schreiben. Und das ist jetzt eben im Dezember 2023 erschienen bei Springer Gabler und heißt Überzeugend sprechen in Podcasts und Videos. Und da ist eben super viel Wissen ganz praxisnah zu finden zum Thema Stimme, Sprechen, wie deutlich muss das eigentlich sein und so. Aber natürlich auch so Themen wie Interviewführung oder Schreiben für das Sprechen und auch das Thema Lampenfieber. Denn das ist tatsächlich etwas, gerade in dem Kontext, was ja vielleicht nicht unbedingt die Hosts betrifft, die sehr freiwillig sich so einen Podcast etabliert haben und dort sprechen, sondern vielleicht die Gäste. Und das ist dann vielleicht auch so ein Hinderungsgrund manchmal, als Gast in den Podcast zu kommen. Und das war mir natürlich auch wichtig, hier ein paar Tipps zu geben.
Und deswegen war es mir wichtig, das Buch anzusprechen, denn es ist sehr, sehr hilfreich. Und ihr da draußen könnt es euch vielleicht gar nicht vorstellen, aber wenn da dieses Mikrofon vor dir steht, also wir haben jetzt, Jutta und ich, den Vorteil, wir machen das nicht das erste Mal, wir sind das gewöhnt, aber wenn du dann eingeladen wirst und selbst wenn du eine Fachperson bist, was weiß ich, aus dem stimmtherapeutischen Bereich, wirst dann eingeladen und dann stehst du vor diesem schwarzen Mikrofon in so einem Raum, der so leicht halbdunkel ist und sollst dich mit jemandem unterhalten und weißt, es werden alle zuhören. Das macht etwas und da finde ich das super, dass du da auch diese Menschen mit aufgreifst, denn das wird gar nicht so oft berücksichtigt, dass eben Podcast auch mit Hürden kommen kann und dass auch da Rahmenbedingungen und Systeme eine Rolle spielen.
Ja, das hast du sehr schön gesagt, Michael.
Liebe Jutta, wenn die Leute jetzt dein Buch gekauft und gelesen haben oder vielleicht grundsätzlich sagen, ich möchte mehr von Jutta Tully. Wo bekommt man mehr von dir? Wo können sich Unternehmen hinwenden? Wie kommen wir in Kontakt mit dir?
Also am besten natürlich über die Webseite jutta-tully.de oder über die ganzen gängigen Social-Media-Kanäle, LinkedIn, da bin ich relativ aktiv. Da kann man mich ganz gut finden.
Super. Mhm. In der Footnote werden wir alles verlinken, um euch die Möglichkeit zu geben, mehr über Jutta zu erfahren. Liebe Jutta, wir haben ganz schön lange uns unterhalten, Gedanken ausgetauscht. Was möchtest du unseren ZuhörerInnen gerne noch mitgeben, gerade was das Thema Lampenfieber betrifft?
Ja, vielleicht diesen Gedanken mal für sich selber zu überprüfen. Sind das eher internale Erklärungsmuster, die ich da habe, wenn ich Probleme mit Lampenfieber habe? Und kann ich mir vielleicht auch mal den Blick nach außen erlauben und die Rahmenbedingungen überprüfen? Das wäre so ein kleiner praktischer Tipp, der vielleicht ganz schöne Lösungen beinhaltet.
Vielen Dank, liebe Jutta. Danke, dass du bei uns warst und uns mit deinem Wissen bereichert hast.
Vielen Dank, lieber Michael, für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Vielen Dank, dass auch du wieder eingeschaltet hast, hier im Stimmkontor-Podcast. Unter unserem Beitrag kannst du natürlich mitdiskutieren, um uns an deiner Meinung teilhaben zu lassen. Und wenn du magst, nächsten Monat sind wir wieder da, hier im Stimmkontor-Podcast.